26 birds of people.
And now in season 24.
Presented by Strabag Real Estate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 24 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Strabag Real Estate. Ergebnisse, auf die man bauen kann. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 15. Gast in Season 24 ist Thomas Leising, CFO der Egger Holzwerkstoffe GmbH. Und das Ganze funktioniert so, ich habe mit dem Thomas bereits gesprochen im September 2025 im Rahmen der Treasury and Finance Convention in Schladming. 2026 wird es einen fokussierten Tag für diese Konferenz im Juni geben. Das kommt dann noch im Abspann, aber jetzt spiele ich mal rein, was ich so mit dem Thomas besprochen habe im September des Vorjahres.
Christian, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dich mal persönlich zu sehen. Wir haben einmal, sage ich, rund um Anleihenemissionen eures tollen Unternehmens, eures nachhaltigen Unternehmens vor etwas mehr als 10 Jahren.
Sehr lange ist es her, genau. Da kommen wir noch dazu, warum das so lange her ist. Ja.
Aber ich gehe noch weiter zurück. Du bist seit 2004 CFO des Unternehmens, seit 2009 Sprecher der Unternehmung, der Gruppenleitung, verantwortlich Finanzen, Verwaltung, Logistik, also ein mächtiges Aufgabengebiet in einem Familienbetrieb.
Genau, in einem Familienbetrieb. Da wir ein bisschen gewachsen sind, haben wir dann für Logistik einen eigenen Vorstandsbereich gemacht. Familienbetrieb, genau, wir reden ja heute ein bisschen über Finanzierung, ist daher ganz was Besonderes, weil wir nicht in der Lage sind, uns vom Kapitalmarkt Geld zu besorgen. Hat aber langfristig eigentlich, glaube ich, sogar riesige Vorteile fürs Wachstum vom Unternehmen, weil wir eben gerade als Familien Unternehmen in der Lage sind oder das Privileg haben, unsere freien Cashflows im Unternehmen zu halten. Und das ist daher gerade für uns als Geschäftsführung spannend, weil dadurch haben wir wirklich das Potenzial zu wachsen und zu investieren.
Dass man nicht Quartal für Quartal immer auf den Punkt kommunizieren muss, ist auch nicht schlecht, oder? Ich denke, ja. Es ist ein dauernder Austausch mit dem
Christian, da ist es ein bisschen anders bei uns. Wir sind in dem Punkt gar kein typisches Familienunternehmen. Ja. Wenn du schaust, wir veröffentlichen einen Geschäftsbericht, wir veröffentlichen Halbjahresergebnisse, wir machen Bilanzpressekonferenz. Warum? Weil wir sehen, dass wir dann auch das Vertrauen von anderen Finanzierern kriegen, Schuldscheindarlehen, Banken, aber auch Stakeholders und so weiter. Also transparent muss nicht unbedingt nur was mit Familienunternehmen oder börsennotierten Unternehmen sein.
Das ist eine ganz wesentliche Aussage, weil der Hauptgrund, warum man nicht an die Börse geht, sind natürlich bei Familienbetrieben vor allem die Quartalsberichte, ne, die sich anhängen, aber ihr seid ja ein Anleihen-Emittent, Schuldscheindarlehen-Emittent und so weiter und so fort. Und ich möchte dich jetzt fragen, vor 10 Jahren circa, vor 12 Jahren genau, haben wir dir mal einen CFO-Sonderpreis gegeben, gemeinsam mit Deloitte war das.
Ja, vielen Dank.
Für die strukturierten Kapitalmarktinstrumente, Hybridanleihen und so weiter. Ihr habt 2016 eine vorzeitige Rückzahlung dieses 2013er Bonds gemacht, habt es gedealt. Warum jetzt nicht mehr Emissionen, die auch an der Wiener Börse gelistet sind?
Ja, das ist eine ganz gute und wichtige Frage. Kommen wir zuerst zu den normalen Anleihen. Wir waren ein sehr intensiver Anleihenemittent am österreichischen Markt. Das waren diese bekannten österreichischen Retail-Anleihen. Wir würden das gerne auch wieder machen, nur muss man sagen, ist der Markt leider tot. In dem Markt gab es vor jetzt schon wieder ein paar Jahren eine größere Insolvenz, wo ein Emittent dadurch seine Anleihen nicht bedient hat und damit ist dieser Markt eigentlich nicht mehr vorhanden in Österreich.
Jetzt bin ich ganz frech. Ich kann mir denken, wenn du meinst, aus dem Bauumfeld irgendwie, und das schafft man in den Konferenzen, in den Investoren-Meetings nicht, das auszulöschen. Das gab es ja in mehreren Märkten auch, immer wieder Insolvenz.
Ja, die österreichische Retail-Anleihe war aber schon eine spezielle. Sowas gibt es eigentlich auch auf dem deutschen Markt und in anderen Märkten nicht, weil da schon auch die Banken mit uns Emittenten gemeinsam ein Instrument geschaffen haben, das wirklich an Privatpersonen, an Sparer gingen, durch die Stückelung und so weiter. Ja, es war transparent. Es war auch in diesen Zeiten schon das Thema, dass die, sage ich einmal, Renditen für die Investoren durchaus interessanter waren, als das Ganze nur aufs Sparbuch zu legen. Das hat sich auch alles ein bisschen verändert und dadurch ist es eigentlich nicht mehr möglich, dass wir wirklich private Investoren, Retail-Investoren finden. Und die größeren Investoren, ob das jetzt wieder kleinere Sparkassen, Banken, Versicherungen finden, die finden wir heute, und da kommen wir ja noch einmal dazu, eher über ein anderes Instrument, nämlich den Schuldschein, als über solche Retail-Anleihen.
Du meinst, dass tatsächlich das Urvertrauen irgendwo durch diesen Schadensfall in den Portfolios einfach zerstört worden,
ganz deutlich. Und das ist für gerade jetzt größere österreichische Unternehmen wirklich ein Verlust. Das muss man ganz deutlich sagen, dass es dieses Instrument nicht mehr gibt.
Ja, ja, interessant, diese Sichtweise, die ich natürlich so nicht hatte vorher, weil so viele waren es nicht, aber es sind einfach weniger geworden. Die UBM ist noch treu, ansonsten fallen mir nicht mehr viele
Corporates ein. Ja, aber ganz richtig, Christian, ganz wenige gibt es noch. Das sind in der Regel Spezialunternehmen, entweder im Retail-Bereich oder auch Unternehmen, die auch bereit sind, sehr hohe Renditen oder in dem Fall dann Zinsen zu akzeptieren. Das heißt, es wäre für uns in keiner Weise rentabel, zu hohen Zinssätzen das dann zu machen.
Ja. Die UBM, die ich erwähnt habe, die ist ja auch mit Equity an der Börse, ist sicherlich auch ein Zusammenhang, dass man das in der Kommunikation mitnimmt.
Ja, einfach. Aber ich möchte schon dazu sagen, auch seitdem wir unsere Anleihen nicht mehr begeben, haben wir bewusst unsere Strategie nicht verändert, was Transparenz, was Veröffentlichungen betrifft, weil wir vorbereitet sein wollen, falls es wieder möglich ist oder auch, falls einmal die Möglichkeit besteht, auch auf größerer Ebene, auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene Anleihen zu begeben. Da sind wir aber im Moment noch etwas zu klein, muss man sagen.
Bei euch ist auf der Homepage, und da sage ich auch danke dafür journalistisch jetzt, die Finanzierungsstrategie sehr transparent angeführt, und als Familienunternehmen setzt ihr da vor allem auf die freien Cashflows. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, also ich glaube, erstens einmal schön, dass du das erkennst, dass wir hier transparent unterwegs sind. Das machen wir ganz bewusst, war aber auch schon seit vielen Jahren jetzt immer die Diskussion, ist das gescheit, dass wir das machen? Ja, wir machen das. Ja, was heißt zu den Free Cashflow? Das ist das, was ich schon eingangs gesagt habe. Wir sind eine Branche, wo wir sehr viel investieren müssen, aber dafür auch dann diese Investitionen in der Regel mit akzeptablen Margen wieder zurückverdienen können. Und diese Cashflows, die wir wieder zurückbekommen, müssen wir Gott sei Dank als Familienunternehmen nicht in 40 oder 50-prozentigen Ausschüttungsquoten an die Gesellschafter, an unsere Eigentümerfamilie zurückgeben, sondern dürfen sie im Unternehmen behalten. Und das ist eigentlich die Hauptbasis für unsere Wachstum, für unsere Möglichkeiten, weiter in Werke zu investieren.
Ihr schaut auch ganz besonders auf die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA. Warum ist diese Sache für euch so wichtig, dieser Wert?
Ja, das ist sicher, sage ich einmal, für Industrieunternehmen heute die Bonitätskennzahl. Fast wichtiger, würde ich meinen, als Eigenkapitalquote. Aber auch Eigenkapitalquote hat noch seinen Stellenwert. Aber Verschuldung im Verhältnis zum EBITDA, da wir sehr cash-intensiv sind, brauchen wir Finanzierungen und daher Fremdkapital, aber wir erwirtschaften auch hohe Cashflows. Und wenn das im Balance bleibt, und das drückt diese Kennzahl aus, Netted EBITDA, dann passt es. Und wir haben uns da auch klare Regeln gegeben, wie diese Kennzahlen maximal sich entwickeln dürfen.
Eigenkapital für euch sehr wichtig. Fremdfinanzierung, 3-Säulen-Modell, auch das findet man auf der Homepage, Bankenfinanzierung, dann Kapitalmarkt, da möchte ich noch ein bisschen einhaken, dann und Factoring.
Genau.
Sprechen wir über die Bankenfinanzierung in einer Zeit Tochterkonsolidierung und dem steigenden Druck in der Bankenbranche. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich muss ehrlich gesagt schon auch ein Lob den österreichischen Banken aussprechen. Die österreichischen Banken, ja, Lob gibt's nicht so oft, oder? Oder auch Positives. Ich glaube wirklich, die Österreich hat für die, sage ich einmal, passenden Unternehmen die richtigen Finanzierungen. Und wir haben auch nicht nur österreichische sehr große und wichtige Banken in unserem Finanzierungsrunde, sondern auch mit der ÖKB noch einmal ein Institut, das sozusagen auch eine Förderlandschaft gibt, die auch für uns Unternehmen durch Investitionen im Ausland sehr, sehr positiv ist. Das heißt, österreichische Banken wichtig, aber da wir natürlich vermehrt im Ausland investieren und unsere Werke errichten, haben wir auch einen großen Pool an internationalen Banken, was auch hier wieder, glaube ich, unterschiedlich ist zu anderen. Wir haben in unserer Strategie definiert die langfristige Partnerschaft. Das haben wir mit Holzlieferanten, das haben wir mit unseren langfristigen Möbelkunden, aber genauso mit Banken.
Auch das ein heißt, Handshake ist nachhaltig.
Ja, absolut, genau. Ja, ja. Und daher, wenn wir eine Bank auswählen, dann kriegt die alle unsere Produkte angeboten, hat volle Transparenz, aber wir erwarten auch, dass sie uns langfristig begleitet.
Ja. Und es gab ja durchaus shaky times für alle Unternehmen in den Vergangenheit. Da waren wir nicht arm an Krisen.
Absolut. Ne? Und daher hilft vorweg immer transparent zu sein, glaube ich. Ja.
Punkt Kapitalmarktfinanzierungen, über die Bonds haben wir gesprochen und warum nicht mehr Schuldscheindarlehen. Warum ist das interessant für dich und ist das, ich habe es in Erinnerung so, das ist ein einfacheres Produkt als die Anleihe. Stimmt das überhaupt?
Ja, sicher, es ist ein einfaches Produkt. Du musst, wenn du einen Schuldschein emittierst, sicher weniger Marketing dafür betreiben, weil du einen natürlich eingeschränkteren Investorenkreis hast. Der ist sehr spezifisch, der Investorenkreis hat sich aber global auch etwas erweitert, muss man sagen. Es sind nicht mehr nur deutsche Kleinbanken, sondern wirklich auch internationale Banken, die an uns interessiert sind. Und es ist halt die Möglichkeit, Investoren sagen wir, in unsere Unternehmen und damit Fremdkapitalgeber zu finden, die in Summe zu klein werden mit großen Bankfinanzierungsvolumen. Das ist dann eine kleine Sparkasse in Bayern oder in Norddeutschland oder was auch immer. Und für uns ist der Schuldscheinmarkt wirklich der Ersatz für die Anleihen, die wir eigentlich schon zuerst besprochen haben.
Ganz spannend. Und Factoring, da ist das der Begriff True Sales, den sehe ich da, der interessiert mich. Wie geht's dir das an?
Ja, das Factoring ist historisch bei uns gewachsen, sicher schon seit 30 Jahren. Ursprünglich aus unseren englischen Tochtergesellschaften haben wir jetzt auf Gruppenebene. Wir haben den Vorteil, dass wir eine extreme Granularität in den Forderungen haben und daher ein sehr geringes Forderungsrisiko haben. Und das stellt sozusagen ein Asset dar, das wir durch das Factoring-Programm verwenden können. Es ist ein True Sale, ist richtig, damit auch wenn wir eine Forderung verkaufen aus der Bilanz heraus, was natürlich auch, sage ich einmal, für die Bonität einen positiven Effekt hat. Aber es ist sozusagen einfach ein weiteres Instrument, um nicht einfach nur Bankenfinanzierung zu haben oder nur Schuldscheinfinanzierung, sondern einfach auf drei Säulen zu stehen. Und man sieht auch ganz interessant bei Finanzierungen, dass die eine Finanzierung einmal leichter ist, mehr Liquidität in dem Markt ist, bessere Konditionen als dem anderen. Und das wandert immer so ein bisschen hin und her.
Das ist der spannende Job vom CFO natürlich. Und ich möchte dich, Thomas, jetzt noch bitten. Wie gesagt, vor 12 Jahren mit den Retail-Anleihen hatte ich ein klares Bild vom Unternehmen. Ich denke mir, Egger Holzwerkstoffe GmbH, das wird innovativer geworden sein, noch einmal. Aber ich kann mir vorstellen, was ihr tut, aber für die Hörerinnen und Hörer, stell das Unternehmen bitte
Christian,
noch kurz
gerne.
Vor.
Wir sind ein Familienunternehmen mit Headquarter in Tirol. Wir sind mit 22 Werken mittlerweile weltweit vertreten, von Südamerika über USA, Europa sowieso, aber auch mit einer Beteiligung zum Beispiel in Thailand. Was produzieren wir? Wir produzieren, das sehen jetzt unsere Hörer nicht, das, auf dem wir gerade stehen, du greifst es gerade an, das ist die Tischplatte von einem Hochtisch, aber die Hörer können einfach ihre Küchenplatten angreifen oder auch ihren Schreibtisch.
Bitte
oder
oder
auch den Schlafzimmerschrank. Also wir sind Spanplattenhersteller, veredelt, wir produzieren für den Markt keine Rohspanplatten mehr, sondern nur mehr sozusagen beschichtet. Sehr kapitalintensiv. Und was hat sich verändert, glaube ich, seit wir uns das letzte Mal kennengelernt haben? Das ist das Thema Nachhaltigkeit, das du mich schon gefragt hast. Wir haben das Glück natürlich als Rohstoff Holz zu haben und mittlerweile aber nicht nur das, die Nachhaltigkeit, sondern wir setzen auch mittlerweile ein bisschen unterschiedlich nach Regionen bis zu 100% Recyclingholz in unseren Spanplatten ein. Das heißt, wir haben nicht nur einmal den Effekt, dass Holz nicht verbrannt wird, sondern in unserer Spanplatte ist, sondern mehrmals, wenn das Altholz zu uns kommt. Das ist eine wesentliche Erneuerung und dann auch getrieben durch die Nachhaltigkeit, aber weil es sich rechnet, das muss ich ganz deutlich sagen, wir machen Nachhaltigkeit nicht, weil es Ziele geben muss von der Europäischen Union, die wir natürlich erfüllen, sondern weil es auch wirtschaftlich ist. Recycling habe ich genannt und der zweite wesentliche Punkt ist Energie. Wir brauchen sehr viel Energie, Holz muss getrocknet werden, wir haben Pressen, die sind erhitzt und diese Energie kommt mittlerweile zu einem wesentlichen Teil aus unseren eigenen Biomassekraftwerken und damit konnten wir auch unseren CO2-Footprint über die letzten Jahre schon sehr positiv entwickeln.
Dann danke ich auch für diese Vorstellung und deine persönliche Energie widmest du jetzt direkt nach dem Gespräch, nehme ich an, auch dieser CFO-Runde, die heute am Donnerstag, 11. September stattgefunden hat. Auch da ein paar Worte, da werdet ihr zusammenfassen, was da ein bisschen gebrainstormt
wird. Genau, heute, du hast glaube ich eh schon Interviewpartner
Felix
gehabt.
Felix Strohbichler und Florian.
Genau,
Mensch,
ja. Wir haben besprochen, was sind eigentlich gerade aus uns, aus der Finanzbrille der großen österreichischen Unternehmen, die Wünsche, die Forderungen an die Politik. Was müssen wir ändern, dass wir den Lebensstandard und die Wirtschaftskraft auch in den nächsten 10 Jahren noch haben? Und morgen haben wir auch mit einem Regierungsvertreter dann eine Podiumsdiskussion, da dürfen wir das dann reflektieren.
Da wünsche ich in unserem Sinne euch viel Erfolg. Lieber Thomas, danke, dass du hier warst. Ich spiele schon die Abspannmusik und ja, viel Erfolg bei der Präsentation und weiterhin gute Nachhaltigkeitserfolge. Ich glaube, das Thema ist riesig. Kreislaufwirtschaft pur bei
absolut. Daher fühlen wir uns sowohl in unserer Branche, weil es wirklich nachhaltig ist und auch nachhaltiges Wachstum noch gibt. Christian, vielen Dank. Ich wünsche dir für deinen Podcast alles Gute.
Danke. Und ich habe auch gemerkt, du hast eine besondere Beziehung zur Tischplatte.
Ja, das die habe ich, weil die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von uns sein.
Noch niemand hat dich so sanft und berührt. Dann freuen wir uns auch. Danke. Ciao, ciao.
Ja, die Tischplatte und die Tischplatten, die gehören natürlich auch in Immobilien, in Wohnungen. Und Melanie, was hast du für einen Einspieler für die Börse People heute?
Hallo Börse People Community. Heute geht es um ein außergewöhnliches Projekt in Wien. Wo genau? In der Donausitte im 22. Bezirk. DC Waterline spielt ganz vorne mit und zwar wortwörtlich. Erste Reihe am Wasser. Damit verbinde ich gleich die Donauinsel, Freiheit, Energietanken, Urlaubsfeeling. So weit, so gut. Ihr wollt doch sicher mehr Fakten. DC Waterline umfasst Wohn- und Innovationseinrichtungen sowie einen Bildungscampus mit Kindergarten und Schule. Zusätzlich Büroflächen, eine Eventlocation sowie Gastronomieangebote. Alles ist darauf ausgerichtet, Synergien zwischen Beruf, Freizeit und Gemeinschaft optimal zu nutzen. Ein besonderes Highlight sind die sogenannten Music Flats, Wohnungen mit privaten Proberäumen für kreative Mieter. Was habe ich noch nicht erwähnt? Ah, die Mobilität. Zu Fuß seid ihr schnell an der Alten Donau oder im Donaupark, mit der U1 Kaisermühlen, schnell am Stephansplatz. Garagenplätze, Fahrradstellplätze sowie E-Ladestationen erleichtern euch das Leben. Diese Waterline zeigt, wie moderne Stadtentwicklung funktioniert. Stark im Standort, klar im Konzept. Viel Mehrwert für Nutzer und Investoren. Wollt ihr mehr über das Projekt wissen? Schaut in die Shownotes, Christian legt euch den Link dorthin. Stay tuned, bis bald.
Ja, danke Melanie, danke Thomas und die Treasury and Finance Convention. Die wird 2026 am 23. Juni in Salzburg stattfinden. treasury-finance-convention.at. Tschüss und Baba. Presented by Strava Real Estate. I gave myself the Mandala Con.